und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Fashion und Lifestyle Podcast, born and raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem Gast, bei dem könnte vielleicht die Begrifflichkeit Contemporary King auf der Visitenkarte stehen, wenn nicht da tatsächlich wahrscheinlich auch schon der Firmenname seines Arbeitgebers draufstehen würde, einer der größten deutschen Fashion-Retailer. Dennoch, Tolga Yilmaz, a.k.a. I am Tolga, ist Modeliebhaber, Outfitgestalter und schafft es mit seinen Fits immer wieder zeitgeistigen Styles, die eigene persönliche Note hinzuzufügen. Über 50.000 Menschen folgen ihm wahrscheinlich gerade deswegen auf Instagram und weil wir uns jetzt schon a. länger kennen, b. sein Part in unserer damaligen New Balance Episode schon echt lange zurückliegt und ehrlicherweise auch ein bisschen kurz war, das ist c., und weil dieses Format, was wir jetzt besprechen werden, das ist nämlich Nummer D, auch zu zweit am allerbesten funktioniert, ist Tolga heute Gast und Teil unserer 10. Episode, unseres 10. Teils von Cop or Drop. Aber erstmal, Tolga, welcome to the show.
Vielen, vielen Dank, super nett. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Takes nachher. Aber wir starten erstmal first things first. What's on your feet today? Und Outfit Check natürlich. Starten wir unten. Was trägst du heute am Fuß?
Ich habe tatsächlich mir finally, ich habe beim Release das Ganze verpennt und im Nachhinein mir den trotzdem für Retail schießen können. Den Air Max 2 von Charles Barkley habe ich tatsächlich an.
Ja, zeig gerne mal. Für die Leute, die den Podcast auf YouTube sehen, so. Weil das ist ein schöner Schuh, den muss man zeigen.
Ja. Das ist der Schuh. Klar, jetzt ist immer noch das Thema Basketballschuhe, sind vielleicht für den einen oder anderen so gerade nicht auf dem Schirm, sag ich mal, oder was heißt nicht auf dem Schirm, aber es ist so ein bisschen...
Meinst kein Trendthema oder
genau,
was?
Genau, irgendwie habe ich trotzdem...
kommen und gehen.
Definitiv, auf jeden Fall. Und ich glaube auch deswegen, gerade deswegen finde ich den auch wieder super gut, weil der Schuh spricht für sich einfach. Der wertet einen Look meiner Meinung nach in vieler Art und Weise auf und deswegen super happy, dass ich mir den geholt habe. Schwarz-Weiß macht man eh erstmal nicht viel falsch und dann mit diesem Lila da drin, was dann so vibrant als Collar-Pub quasi rauskommt, angelehnt natürlich an die Suns damals, ne? Super nice.
Hast du ihn für einen guten Preis bekommen oder musst du doch einiges drauflegen? Weil ich habe gesehen, manche Größen sind nahe Retail, andere Größen wiederum, da musst du schon noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen bei dem Schuh.
Voll. Und das überrascht mich auch tatsächlich. Und das ist auch der Grund, warum ich es beim Release verpennt habe. Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich auf Sale gehofft, weil ich mir dachte, who cares über diesen Schuh? Ne? Also vor allem hier in Europa, Deutschland würde ich sagen. In Amerika war mir schon klar, dass der sehr beliebt ist. Zumal der letzte vor 4 Jahren, glaube ich, rauskam. 2020 kam noch ein Retro und ich habe den dann verpeilt, ich habe 175 Euro gezahlt.
Oh, das ist okay.
Und ich denke, das müsste Retail, glaube ich, sogar gewesen sein.
Ich weiß nicht mehr genau, was der Retail war, aber es dürfte, wenn es ein bisschen drunter war, nur ein bisschen gewesen sein.
Auf genau.
Jeden Fall. Aber also, die Stückzahlen waren echt verschwindend gering.
Genau.
Also es war krass.
Ja. Ich habe den halt, als der released wurde, noch bei Sneakers and Stuff gesehen, als ich da einfach so ein bisschen mal gestöbert habe, war aber da noch nicht wirklich bereitwillig, den sofort zu holen, beziehungsweise ich hatte mir halt, wie gesagt, gedacht, wartest du mal, vielleicht kriegst du den irgendwie und dann war der auf einmal sofort weg, keine Ahnung, wie das zustande kam, aber ja, super nicer Schuh, super happy, dass ich den wieder habe.
Sehr geil. Was gibt's sonst dazu? Fangen wir oben an?
Oben, Cap ist von Stussy, auch tatsächlich, als die ihren Archive hier hatten in Berlin für einen Monat.
Auf der Torstraße.
Genau, habe ich mir die Cap dort geschossen. In erster Linie eigentlich meine Freundin, ehrlicherweise. Aber wir teilen unsere Garderobe mehr oder weniger. Von daher, Shoutout an meine Freundin hier in dem Sinne. Dann, das Hemd ist von Loewe. Das ist, glaube ich, auch schon jetzt 5 Jahre her oder so, dass ich das gekauft habe. Wollte damals unbedingt dieses Patchwork-Bandana-Hemd haben von Loewe, was auch A$AP Rocky irgendwann dann so ein bisschen Fame gemacht hat, als er dieses ganze Anzug davon, also den ganzen Suit davon anhatte. Bin dann halt auf das Ding irgendwie gestoßen, fand super nice. Das T-Shirt ist so ein Knock-Off, also es ist kein echtes leider, aber so ein Bootleg-Toy-Story-T-Shirt, so auf Vintage-T-Shirt getrimmt quasi. Gekauft damals in Amsterdam bei der Sneakerness, lustigerweise. Ich kann mich leider nicht erinnern, wie der Typ heißt.
Ja.
Es waren Franzosen, meine ich. Die hatten dann so mehrere solcher Arten von T-Shirts, Toy Story, Classic. Also musste das Shirt auch ran. Die Hose ist Le Maire. Das ist quasi die, die so... Ich habe O-Beine, weil ich ganz lange Fußball gespielt habe und die unterstützt das Ganze nochmal, weil sie so eine O-Form hat. Genau. Also schön weit, aber dann mit so einer leichten O-Shape quasi, was ich super nice finde, wo auch zum Beispiel die Außennaht der Hose quasi sich nach vorne zieht, was auch so, deswegen heißt die auch Twisted Pants quasi. Genau, das ist die Hose und dann Accessories wahrscheinlich noch ein bisschen, ne?
Natürlich.
Genau, ich habe zwei Ketten, die sind aus Glas, die habe ich von meiner Mom tatsächlich. Also dazu muss ich auch sagen, vieles von meinem Schmuck ist von meiner Mom, weil sie dann alles mir immer irgendwie gibt. Bedeutet also, genau, die Ketten sind von meiner Mom. Dann trage ich Ringe. Das ist einmal der Ring von meiner Freundin. Da steht auch ihr Name drauf. Dann habe ich einen Goldring. Ich glaube, so einen ähnlichen habe ich bei dir auch gesehen, lustigerweise.
Kommen wir gleich zu.
Du hast den auch. Dann habe ich noch einen Ring mit Perlen drauf, weil ich einfach Perlen unglaublich nice finde. Und den Verlobungsring tatsächlich von meinem Papa, von meiner Mom geschenkt an ihn. Mhm. Genau, das sind die Sachen. Ja, noch ein Armband aus Gold, so ein Ding auch von meiner Mom hier, wo so ein Coin ist in Gold und eine Uhr in Stahlgold.
Damit man auch nicht vergisst, wie spät es ist.
Genau, richtig.
Ich trage heute am Fuß, ich muss ihn mal kurz hier einmal am Mikrofon vorbei in die Kamera halten. Ich trage heute schwarz und habe einen schwarzen Schuh an. Jetzt müssen wir mal gucken, damit der Abgleich hier auf der Kamera funktioniert. Aber ich glaube, man sollte es erkennen. Klassischer Clarks Originals Wallaby, schwarz, low, liebig. Sehr schöner Schuh. Ich stelle ihn mal kurz eine Sekunde hier hin, bevor ich mich dann wieder aus dem Bild bewegen muss. Der Rest, fangen wir auch oben an. Supreme Two-Tone Cap Corduroy Brim, eine meiner Lieblingskappen. Wer das Video meiner Top 5 Pickups der letzten 3 Monate, also des zweiten Quartal 2024, gesehen haben sollte, der weiß, wie sehr ich diese Cap liebe. Wahnsinnig gut. Dann ziemlich viel Uniqlo tatsächlich. Uniqlo Sweater, sehr dünner Stoff, weil das Wetter heute ist so ein bisschen zwischen könnte warm, könnte kalt, keine Ahnung, mal gucken. Darunter Uniqlo Hemd, darunter Classics Basic T-Shirt in Oversize. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich war wirklich jetzt fast 15 Jahre auf TB006 T-Shirts unterwegs. Perfekte Länge, perfekte Breite, Preis-Leistungs-Verhältnis war auch in Ordnung. Irgendwas haben sie geändert. Also die Shirts sind qualitativ wirklich nicht mehr so gut, obwohl ich schon auf die mit der höheren Grammatur umgestiegen bin. Auch trotzdem die, ein Teil ist eingelaufen, anderer Teil nicht. Also ich habe Shirts, die ich gleichzeitig angefangen habe zu tragen und zu waschen. Da ist teilweise halt irgendwie bestimmt so 10 Zentimeter Unterschied mittlerweile drin.
Wow.
Das ist halt einfach übernervig. Von daher, ich muss jetzt mal gucken, was für eine Alternative es wird. Vielleicht dann doch auch da Uniqlo. Ich weiß nicht, aber es schmerzt ein bisschen. Abseits davon die Regular Cargo Pants von Carhartt in so einem eher dunkelgrünen Stoff, passend zum Schuh, wie ich finde, weil das matcht tatsächlich sehr, sehr gut. Eine Kette von Maria Black, die man aber nicht sieht. Was man aber sieht, ist das Maison Margiela iPod Case, oder AirPod Case besser gesagt, und Ringe, das ist eben schon gesagt. Ich glaube tatsächlich, also bei mir ist es so, die beiden Ringe an meiner linken Hand sind beide die von meinem verstorbenen Großvater. Die hat meine Oma mir gegeben. Das eine ist der Verlobungsring und das andere ist der zur silbernen Hochzeit. Und ich glaube, die waren in der Generation der Großeltern beziehungsweise vielleicht auch noch Eltern sehr angesagt. Also eigentlich sind ja keine Siegelringe im klassischen Sinne. Aber eben durch den Stein, der da mit drin ist, so, das war, glaube ich, damals schon so ein Trendthema. Deswegen sieht man die tatsächlich recht häufig. Und den musste ich auch, also ich musste beide Ringe kleiner machen lassen, aber bei dem war es wirklich hängen und würgen. Ich war in der Friedrichstraße, so in so einem Juwelier, wo du vorher erst von oben bis unten gemustert wirst, bevor man dir überhaupt die Tür aufmacht. Und ich hatte eine Cap auf, die musste ich abnehmen und so. Und dann saß ich da und sagte, hey, ich war vor ungefähr 4 Jahren bei euch, habe diesen anderen Ring kleiner machen lassen. Könnt ihr das bitte bei dem auch machen? Und ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hatte, aber er war so ein bisschen auf, nee, das können wir nicht machen, das wird den Ring brechen und da würde ich nicht machen, mach mal ein Duplikat. Und ich so, ja gut, er ist der Experte, er hat die Expertise, also ja, was wird mich ein Duplikat denn kosten? Oh, nur 1.500 Euro, aber ist doch schön, dann kannst du die andere halt vielleicht in der Kette um den Hals. Und ich so, nee, man, das ist doch irgendwie weird. bin in Kreuzberg, weil ich damals noch in Kreuzberg gewohnt habe, bin da zu einem Juwelier gegangen, zu einem Goldschmied. Also eher eigentlich ein Goldschmied als ein Juwelier. Und es war der 21. Dezember. Ich sage das deswegen, weil ja kurz vor Weihnachten ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass ich den Ring überhaupt noch im selben Jahr wieder kriege. Und er guckt sich den an und sagt so, ja, müssen wir schon ein bisschen viel rausnehmen, aber das kriegen wir hin, kein Problem, komm in 2 Tagen wieder. Ich so, alright, bin 2 Tage später da wieder hingegangen. Ich so, was kostet der Spaß? Ich glaube 20 oder 30 Euro oder sowas. Ja. Also easy. Das sind die beiden Ringe und auf der anderen Seite trage ich meinen Hochzeitsring, meinen Ehering und eine Uhr, ebenfalls wie du, Gelb-Goldstahl.
Ja.
That's the thing. Aber das bringt uns ganz gut zum nächsten Punkt. Wo fängst du mit an, wenn du morgens überlegst? Fängst du mit dem Schuh an, fängst du unten an oder fängst du mit dem Outfit an?
Boah, das variiert tatsächlich und ich würde sagen, das geht meistens auch danach, was ich mir halt als letztes gekauft habe. Sprich, früher war es wirklich immer so, dass ich irgendwie erst mir einen Schuh rausgesucht habe, den ich mal wieder seit langem oder auf den ich einfach Bock habe, den tragen möchte und habe dann daraufhin mir gedacht, okay, was könnte man dazu tragen? Und ich bin, früher hatte ich wirklich so einen Hardcore-Knacks, bedeutet bei bestimmten Silhouetten oder Schuhen habe ich mir gedacht, kannst du die Art von Hose und die Art von Oberteil nicht zu tragen. Ich war sogar so weit, dass ich gesagt habe, bestimmte Brands funktionieren nicht miteinander. Also ganz klassisch, was heißt ganz klassisch, aber wenn als diese Yeezy-Zeit war, war für mich natürlich auch die Yeezy-Ästhetik immer die, dass man eher so dieses Heider-Ackermann-mäßige Sweat, Velour, irgendwie so einen Zeugs trägt und dazu hätte ich beispielsweise eher weniger sowas Technisches tragen können.
So. Ah ja, verstehe, was du meinst.
Ne?
Also schon auch so ein bisschen sportiv, aber mit einem eher luxuriösen Ansatz,
genau.
Als dann zu sagen so...
Total bescheuert, um ehrlich zu sein.
Viel Fleece oder
was. Klar, ich glaube, es macht immer noch Sinn, dass bestimmte Sachen mit bestimmten Sachen funktionieren für gewisse Personen. Man macht sich vielleicht auch einfach zu viele Gedanken. Aber mittlerweile bin ich da deutlich lockerer geworden. Und ja, wie gesagt, es geht dann wirklich danach, was habe ich mir halt als letztes irgendwie gekauft, worauf habe ich Bock und danach geht's. Also beispielsweise heute war es obviously dann der Schuh, weil den habe ich auch tatsächlich gestern bekommen erst. Also der ist gestern angekommen.
Ah, okay.
Ich hatte den in der Woche bestellt, kam gestern an und dann war mir klar, okay, den möchte ich heute auf jeden Fall direkt tragen. Was auch meistens der Fall ist tatsächlich bei mir. Wenn ich was kaufe, wird es eigentlich sofort am nächsten Tag oder selbst am selben Tag vielleicht, was manchmal auch vielleicht hart klingt, aber getragen. Und dementsprechend, genau, nach dem Schuh bin ich dann gegangen. Relativ klassisch. Ich würde sagen, eher so diesen Streetwear-Preppy-Look heute.
Okay. Dann Kurzfragerunde. Machen wir weiter. Adidas oder Nike?
Tough. Ich würde sagen... Nike. Einfach daher, weil auch wenn ich, als ich super jung war, das ist eine schnelle Fragerunde, richtig?
Du kannst ein bisschen weiter aus.
Okay.
Das Ding. Aber ich finde es geil, dass du sagst, als ich noch super jung war.
Ja.
Als ob du da jetzt schon
also,
kurz vor Altersheim stehst.
Nee, das nicht. Aber der Superstar war halt damals halt das Ding. Und natürlich hat meine Mom alles dafür getan, dass ich einen Superstar bekomme. Nichtsdestotrotz bin ich aber mit der Swoosh-Brand quasi aufgewachsen, dementsprechend Nike.
Okay, Loafer oder Slipper?
Loafer, definitiv Loafer, weil es aber auch so ein bisschen aus der Heritage, aus der Kultur, wo ich herkomme, irgendwie sich herzieht. Also nicht, dass Slipper nicht auch daherkommen, aber Loafers waren so, das war quasi der schicke Schuh für uns damals, oder was heißt für uns, aber... Ja, aus den Wurzeln heraus, sage ich mal, und dementsprechend definitiv Loafer.
Welche Wurzeln meinst du da ganz genau?
Also ich bin born and raised in Deutschland. Trotzdem sind meine Eltern ursprünglich aus der Türkei. Sprich, ich habe irgendwo türkische Wurzeln.
Und da ist Loafer dann schon eher nochmal verwurzelt als Slipper, sagst
du? Also wenn man auf way, way back die Zeit von meinen Eltern, so okay. Von meinem Papa guckt, ja. So und auch als ich sehr jung war, auch in der Hinsicht schon wieder das Wort, ne? Aber da war es dann
in
doch
den 90ern.
Schon, genau, und dann ja. Waren es so Derbys und Loafer halt, ne? Die man dann halt immer getragen hat, weil man da auch noch gerade als, Migrant, sage ich mal, nochmal ein bisschen anders oder ja, sauber und gepflegt wirken wollte, immer im Anzug und so weiter. Von daher war so ein Derby oder ein Brown-Schuh, würde man ja auch sagen können, oder halt ein Loafer, so the Go-To-Schuh, würde ich sagen.
Aus, genau. Aus welcher Ecke der Türkei kommt deine Familie?
Ja, das ist vom Schwarzen Meer, Ereğli heißt der Ort, das liegt bei Zonguldak, wird wahrscheinlich wenigen Leuten hier jetzt gerade was sagen, aber sind so ungefähr 3,5, 4 Stunden entfernt von Istanbul und direkt, wie gesagt, am Schwarzen Meer.
Geil. Yes. Habt ihr da noch Connections zu? Ich denke so an so Sommerurlaube zum Beispiel.
Ja, das ist ja der Klassiker meiner Jugendzeit. Sommerferien hieß immer 6 Wochen Türkei.
Und dann aber immer mit dem Auto runter, oder was?
Ja. Mein Papa ist da immer sehr, sehr konsequent. BMW tatsächlich. Wir wollen ja Klischees erfüllen, wobei heutzutage geht beides. Ne? Aber ja, es war ein BMW. Und mein Papa war wirklich immer so, der liebt sein Auto. Der hat hart gearbeitet dafür, dass er sich damals dieses Auto leisten konnte. Und es war für ihn immer ein No-Brainer zu sagen, ich fahre mit meinem eigenen Auto, für das ich hart gearbeitet habe, dahin, wo ich hin möchte und genieße es quasi. Geil. Also ungelogen, ich glaube, am Ende waren wir bei, ich glaube, bei dem Wagen bei 500 oder 600.000 gelaufen.
Okay, ja, den Wagen ist wirklich geliebt.
2002
aber,
gekauft.
Aber auch gepflegt, sonst hätte ich es nicht so
absolut,
lange geschafft.
Genau. 525D Diesel, heutzutage ein schwieriges Thema, ich weiß.
Aber 525 ist ein schönes Thema.
Yes, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ja, es war ein 2002 Baumodell, neu gekauft. Er hat sich seinen Traum damit erfüllt damals. Geil. Und ja, es war immer aufregend. Die übelsten Roadtrips natürlich.
Glaube ich.
Aber ja, war schön. Und genau, also die Seite meiner Mom quasi lebt tatsächlich auch in der Türkei. Nein. Dementsprechend war es immer ein Grund, natürlich Verwandtschaften zu sehen und dorthin zu fahren. Genau.
Okay. All over print oder lieber basic, dann aber so für 500 Euro?
Ich würde jetzt nicht von dem Preis es abhängig machen, aber doch schon basic sagen, overall. Was nicht heißt, dass ich auch nicht All-Over-Prints irgendwie cool finde. Es ist, wie ich auch vorhin ja schon gesagt habe, immer davon abhängig, wie fühle ich mich gerade. Weil danach geht es bei mir eigentlich ganz oft bei meinen Outfits. Während viele irgendwie, ich will nicht sagen, sich in Schubladen packen oder ein Genre haben oder einen Look haben für sich, was total fair ist, ist auch super nice, bin ich einer, der wirklich irgendwie, keine Ahnung, diesen einen Tag irgendwie total im Baller-Fit irgendwie rumlaufen kann. An dem anderen Tag habe ich dann die Loafers an und trage dann quasi einen Preppy-Look. Dann habe ich aber vielleicht an einem anderen Tag irgendwie die Gore-Tex-Jacke an irgendwie und habe dann meine, weiß ich nicht, Salomons an oder keine Ahnung. Also von daher, es variiert nach Gefühl, würde ich sagen.
Okay. Wo du gerade schon Baller-Fit gesagt hast, Fußball-EM oder NBA-Finals?
Tough one. Persönlich würde ich sagen NBA-Finals, weil von klein auf ich fasziniert von der Sportart war und weil die Sportart mich auch deutlich mehr geprägt hat. Lustigerweise ich aber 23 Jahre Fußball gespielt habe.
Der deutsche Klassiker.
Ja, genau.
Immer NBA geglotzt, aber eigentlich Fußball. Oder wie in meinem Fall, ich habe immer NBA geglotzt und habe dann immer Handball gespielt.
Oh, auch nice. Was aber, ich würde sagen, schon eine ehere Ähnlichkeit zueinander.
Du meinst mal den Hand dafür. Ja, gut.
Das auch nicht so sehr. Aber
gebe ich dir recht, das stimmt schon. Da ist die Nähe schon ein bisschen mehr. Aber trotzdem klassisch deutsch auch irgendwie. Ne? Fußball, Handball, vielleicht noch Hockey, Tennis.
Ja, so stimmt. Halt, ne? Aber Fußball ist halt die Europa-Sportart Nummer 1. Ne? Von
recht.
Daher.
Haben wir ja bei der EM gesehen, wie viel Spaß das auch gemacht hat.
Ey, ich bin auch Feuer und Flamme. Ne? Und da muss ich auch sagen, da kommen dann immer, also ich mache mir nicht viel aus Nationalitäten, ganz ehrlich. Trotzdem würde ich sagen, wenn es um Sporten geht, kommt immer so ein bisschen, kommen die Wurzeln immer raus. Also wenn ich zum Beispiel die NBA verfolge, ich bin der übelste Alperen Şengün-Fan aktuell.
Natürlich.
Unglaublich nicer Spieler. Jedi Osman, Furkan Korkmaz. Also ich bleib tatsächlich auch, wenn die Spiele nicht gerade um 2 Uhr oder 3 Uhr stattfinden, also eher so um 12 oder 1, bleibe ich sogar wach. Guck mir die Spiele sogar live an, von Alperen sogar sehr viel. Also auch da Shoutout an meine Freundin, die dann immer neben mir liegt, einschläft und das alles duldet. Ja, Basketball ist einfach super, super nice. Nichtsdestotrotz, EM super groß. Klar. Fußballaffin ist man trotzdem irgendwo. Mein Herz schlägt schwarz-gelb. Von daher.
Oh, sehr gut. Das wusste ich gar nicht, dass uns das eint.
Ja,
das
ist ja sehr schön. Doch, ich meine, ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich.
Aber da hat man so viel Auswahl. Man könnte auch Bochum, Duisburg, fair. Bielefeld, fair. Düsseldorf, Köln, was wir denn noch alles haben.
Fair enough, aber ich stehe ja auch auf Fußball, von daher ist es schwarz-gelb.
Boah, schon zwei. Kommen wir schnell zur nächsten Frage. Ja. Rock, Rap oder Rave?
Definitiv nicht Rave. Rap, aber auch sehr Rock. Warum? Weil angefangen hat's mit Hip-Hop, Rap-Musik für mich. Irgendwann aber wirklich so mit 16, 17 war es dann, ich komme, wie gesagt, aus NRW, Hamm. Stadtteil, nicht Stadtteil, also aus der Stadt Hamm.
Wie oft ich da umsteigen muss.
Ja, Leben schon. Genau. Ich glaube, bei den meisten Menschen macht es auch gerade Klick, nur deswegen, wegen der Bahn.
Definitiv.
Und dann bist du zwischen Dortmund und Münster. Für uns war es halt so, zumindest. Mhm. Das waren so die nächsten größeren Städte. Und Dortmund war dann Hip-Hop, Rap. Und Münster war aber sehr alternativ Rock. Und ich würde sagen, so 15, 16, 17 war dann eher meine Münsterzeit. Dementsprechend war ich sehr viel auf so alternativen Rock-Events, Partys oder was auch immer, was man halt als Party mit 16, 17 betiteln kann, ne? Zu damaligen Verhältnissen oder Zeiten. Und dementsprechend ist es wirklich ein Mix. Also aktuell zum Beispiel höre ich Radiohead hoch und runter.
Okay, die OK Computer dann oder querbeet?
Querbeet, ja. Also okay.
Spotify anschmeißen.
Genau.
Kurz so. Das da bin geht ich, ja dann heutzutage.
Genau, da bin ich auch geil. Wirklich fair enough zu sagen, dass ich dann wirklich so dieses typische This is Radiohead, diese Playlist nehme. Nicht meistens am Anfang anfange, weil das fängt mit Creep an. Immer noch ein Klassiker, um Gottes Willen. Ne? Aber ja, es gibt so viele gute Songs ihrerseits definitiv voraus, meiner Meinung nach. Mhm. Sehr viel Einfluss auch auf Hip-Hop-Rap-Musik eigentlich. Also heutzutage sowieso, wenn man sich so Lil Yachty und wie sie alle heißen, sich anguckt. Von daher, ja, um es endlich mal auf den Punkt zu bringen, Rock und Rap.
Okay, beste Stadt der Welt.
Dazu muss ich sagen, ich bin nicht so der größte Traveler. Trotzdem würde ich behaupten, dass es für mich Amsterdam tatsächlich ist.
Einer der Gründe, warum ich dich in diesem Podcast eingeladen habe. Fußball war mir nicht bewusst, also BVB war mir nicht bewusst, aber Amsterdam habe ich mir nicht gedacht.
Nee, es ist auch wieder naheliegend. Es waren immer 2-2,5 Stunden Fahrt für uns. Ein guter Freund von mir und ich waren damals während meiner Ausbildung und seiner Ausbildung sind wir halt wirklich fast nicht jedes Wochenende, aber wirklich alle 3-4 Wochen jedes Wochenende dann halt mit dem Auto runtergefahren oder zur Seite gefahren in dem Sinne. Und haben wirklich immer die übelsten, lustigsten Wochenenden dort gehabt. Deswegen ist Amsterdam wirklich so eine Stadt, die ich sehr, sehr schätze, sehr, sehr liebe. Auch einfach wegen der Art und Weise, wie die Menschen sind. Es ist super herzlich. Du kannst wirklich mit jedem irgendwie reden.
Die Culture ist da.
Unglaublich.
Ja, also alles, was dir gefällt an Musik, an Kunst, Sneaker, Streetwear, Fashion, alles ist irgendwie Amsterdam. Und wenn es nicht direkt Amsterdam ist, wie beispielsweise mit Antwerpen, wo ja extrem viel Mode herkommt, dann ist es trotzdem immer noch sehr, sehr nah. Also von daher, das kann ich...
Ehrlicherweise muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse, seitdem ich nach Berlin gezogen bin. Die Nähe halt zu diesen Ländern. Mhm. Also wirklich, wie du auch gerade gesagt hast.
Ja, man lebt schon in der Insel.
Genau.
Auf Berlin, würde ich schon sagen, in Berlin.
Von dort aus war es dann wirklich immer so, Antwerpen, 2,5 Stunden, Brüssel, 3 Stunden, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, alles ist irgendwie so Bayern. Selbst wenn du nach Paris wolltest, sind es 4 Stunden vielleicht.
Ah, ein bisschen mehr. Wir machen auch immer Zwischenstopp bei meiner Familie. Mhm. Und deswegen, also ein bisschen mehr ist es mittlerweile schon. Natürlich auch, weil du kannst ja mittlerweile auch dann in den Niederlanden oder in Belgien und in Frankreich ja auch nicht mehr so schnell fahren.
Richtig.
Das gibt's ja auch nicht mehr so. Aber es ist einfach näher dran. Ich muss aber auch witzigerweise sagen, dass ich Amsterdam für mich erst entdeckt habe, da habe ich schon in Berlin gewohnt. Ich habe das ganz spät erst gecheckt und dann aber direkt so schockverliebt, Und wie gesagt, auch für mich wäre es die beste Stadt der Welt. Aber kommen wir zur vorletzten Frage. Dein Favorite Fashion Store?
Das ist tough.
Ich grenze mal kurz ein. Einer, wo du sagen würdest, wenn ich Bock habe, mich umzuschauen, dann gehe ich dahin, weil da weiß ich, ich könnte das finden, vielleicht aber noch das, vielleicht auch das, vielleicht auch das. Ich kann so ein bisschen mehr für mich entdecken.
Ja, um niemandem auf den Fuß zu treten erstmal, weil ich auch so ein paar Freunde hier und da habe, erstmal würde ich dann in der Hinsicht so die Sneaker-Stores ausschließen, ehrlicherweise, weil auch wenn die wirklich kuratierte, gute Produkte mittlerweile haben, es ist trotzdem eher immer Sneaker-Fokus, dementsprechend Shoutout an alle, ob es Footshop ist, Soulbox ist, BSTN ist, wie auch immer. Aber wenn es um wirklich Experience, so ja wirklich Customer Experience, Ambiente, Look and Feel, Produkte, Kuration und so weiter geht, vor allem wenn man in Berlin wohnt, dann würde ich sagen, super Klischee erfüllt, Woostor.
Ich habe mir nichts anderem gerechnet, um ehrlich zu sein.
Ja, ich weiß, es ist wirklich von Mid, würde ich sagen, Mid-Price-Level zu High-High-Fashion. Aber du hast trotzdem wirklich so die breiteste Palette an wirklich Streetwear, Sneaker, Culture hin zu High, High Fashion halt, ne? Und das verbindet ja auch alles heutzutage sich miteinander. Dementsprechend finde ich ehrlicherweise auch so vom Look her, wie das Ganze aufgebaut ist, deren Visual Language auch auf ihren Plattformen und so weiter, das ist nahbar, reachable, sag ich mal, ne? Ist das gleiche Wort, nur auf Englisch, sorry. Kurz und knapp, Woostor.
Okay, und dann last but not least, aber diesmal wirklich eine Ein-Wort-Antwort.
Okay, ich versuch's.
Bisheriger Gewinner für dich, was Sneaker-Brands anbelangt?
Essex.
Ist ein Punkt. Bevor wir ins Thema gehen, also in das andere Thema, natürlich an dieser Stelle auch unser obligatorisches Giveaway. Und da haben wir uns was ganz Besonderes dieses Mal ausgedacht, denn es gibt genau den Schuh zu gewinnen, den ihr haben wollt. Also, kommentiert den Schuh, auf den ihr Bock habt, seid dafür natürlich ein bisschen kreativ, seid einzigartig, sucht euch vielleicht nicht den naheliegendsten Schuh raus oder vielleicht den hochpreisigsten, sondern das, worauf ihr wirklich Bock habt, schreibt eine persönliche Story dazu. Da bin ich nämlich sehr, sehr gespannt und ich weiß, ihr habt Bock drauf, ein bisschen was zu teilen. Das würde ich in den Kommentaren lesen, das würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt rein, welchen Schuh ihr gerne gewinnen würdet und dann ist es in dem Fall auch tatsächlich so, dass wir gemeinsam als Team von O-Sneaker Media den Gewinner oder die Gewinnerin picken werden. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert natürlich den Kanal, liked das Video und wie gesagt, kommentiert natürlich, aber eben auch abonnieren und liken, damit ihr die Notification später nicht verpasst, denn das Giveaway geht natürlich auch wieder in diesem Fall 2 Wochen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was ich alles lesen werde. Welche unterschiedlichen Brands, welche unterschiedlichen Styles, vielleicht auch von letztem Jahr, letzter Woche oder von vor 10 Jahren. Wir werden es sehen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und dann kann eine Person von euch den Schuh gewinnen, den er schon immer haben wollte. Und jetzt, Cop or Drop Volume 10. Yes. Wenn man überlegt, 2018 haben wir Oshun gestartet, jetzt haben wir 2024, wir sind in der 10. Ausgabe. Ich liebe dieses Format. Ich denke, die Community liebt dieses Format. Auf jeden Fall gibt es da immer ganz, ganz wunderbare ganz wunderbaren Austausch. Und auch das könnt ihr natürlich auch gerne in diesen Kommentaren bei YouTube oder auch dann bei Instagram hinterlassen, ob ihr unsere Cops oder Drops genauso seht oder was für euch halt der ausschlaggebende Punkt war. Wir haben 10 Schuhe gepickt und wir starten mit dem allerersten. Und zwar dem Nike Air Jordan 4 Bike Air von Nigel Sylvester. Und dann in dem Fall ganz speziell natürlich der Grandma Driveway. Also der in grün. Tolga, was würdest du sagen? Cop or Drop?
Ich würde sagen, es ist ein Cop. Starten wir mal so.
Okay,
starten wir mit in dem Cop. Sinne. Mhm. Ich habe mich erst schwer getan damit tatsächlich, weil ich bin, wie wahrscheinlich auch viele andere, schon sehr immer an diesen OG-Modellen gewohnt und feiere eigentlich meistens immer die OG-Modelle, so wie sie sind. Das bedeutet aber nicht, dass ich nur auf die OG-Colorways stehe tatsächlich. Der 4RM heißt er ja, glaube ich, ne? Ist natürlich so eine Low-Cut-Version von dem Schuh. Dementsprechend sind so ein paar Sachen auch entfernt worden oder sehen halt ein bisschen anders aus. All in all finde ich aber einfach das Storytelling unglaublich gut. Und das wäre tatsächlich auch der Grund, warum ich mir den Schuh kaufen würde. Erstmal, weil ich dem Nigel es irgendwie gönne. Nicht, dass ich ihn persönlich kenne, um Gottes Willen. Aber ich kenne ihn nicht. Aber ich finde, er steht wirklich für das, was er macht, in einer sehr, sehr guten Sache. Er ist authentisch und verdient so eine Collab. Er introduced quasi eine neue Silhouette für die Brand, was auch, glaube ich, wirklich high price, ne? Also sehr, sehr krass ist. Der Farbweg ist super nice. Einer meiner Lieblings, also eigentlich meine Lieblingsfarbe ist grün, auch wenn ich sehr viel blau zuletzt trage. Dementsprechend...
ja, mein Lieblingsfarbe ist grün, aber ich trage eigentlich voll viel blau.
Ja, ich weiß nicht. Aber
man braucht mal die Alternative.
Richtig. Der Grünton, wie du es ja auch schon gesagt hast, ich glaube, die Idee dahinter war ja, dass er an die Zäune gedacht hat von seiner Grandma, also da, wo er halt quasi auch das Biking gelernt hat. Finde ich super nice. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, eine Sache fehlt mir dem Schuh.
Was denn?
So, wenn wir über Zäune sprechen und wenn wir an den Vierer Jordan allgemein denken, dann hat er, also der Schuh hat ja diese Cage, also dieses zaunartige Zeugs. Warum wurde das bei dem Schuh dann gerade mit der Idee dahinter nicht auch umgesetzt?
Ja, ich glaube, die Idee der Silhouette stand eher als dann die Idee, wie er die Geschichte zu erzählen hat.
Okay, deswegen, fair point.
Aber in meinem Falle, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich das in einigen Monaten revidieren werde, aber ich glaube, es ist ein Drop. Ich tue mich nämlich, wie du gesagt hast, sehr schwer damit, dass man diese OG-Silhouette einmal absägt. Und mir gefallen dann die Pattern, die dadurch entstanden sind, aktuell nicht so gut. Ja, die Story finde ich geil. Ich finde auch den Weg, den Nigel Sylvester gegangen ist, vor allen Dingen auch als Black Kid bei BMX fahren, was nicht so das Typischste ist, wo er auch mit sehr vielen Ressentiments und Rassismus zu kämpfen hatte, bis hin zu so einem sehr lifestyleigen, krassen Typ, der dann halt irgendwann erst auf Nike 6.0 war, dann ein bisschen Nike SB gefahren ist, dann halt Jordan selbst gefahren ist, bis dann halt dieser legendäre Jordan 1 kam. Diesen Weg finde ich total geil und ich mag zum Beispiel auch sein Go-Format total gerne, wo er in diesen unterschiedlichen Städten unterwegs ist und dann so mit diesem der GoPro-Kamera halt natürlich unterwegs ist und alles so POV und dann trifft er den und dann passiert dies und so. Ich fand das einfach sehr kreativ damals und habe mir das immer gerne angeguckt. Aber ich werde nicht so wirklich warm mit der Silhouette. Aber das ist halt auch der Punkt, ne? Ich habe gerade gedacht, als du nämlich Cop gesagt hast, ich war mir nicht sicher, ist bei dir Cop oder Drop? Und du sagst Cop, das bedeutet, vielleicht holst du ihn dir. Und wenn du ihn dann stylst, könnte ich mir vorstellen, dass ich sage so, sieht schon geil aus. Na, weil es gibt ja diese Momente, wo man sagt, so irgendwie kann ich es mir an mir gerade nicht vorstellen und ich weiß nicht, ob ich so fühle. Und dann sieht man irgendwie ein Outfit und denkt sich so, okay, das ist cool, geile Inspiration. Und deswegen, das könnte durchaus dann den ausschlaggebenden Punkt bringen, an dem ich dann sage, vielleicht hole ich ihn mir doch. Vielleicht ist es dann auch nochmal ein anderer Colorway, weil ich mag das Grün zwar auch, aber es ist mir zu monochromatisch, weil es ja wirklich einfach nur grün und ein bisschen schwarz ist. Das, ne? Deswegen, wie gesagt, aktuell Drop, aber vielleicht revidiere ich meine Aussage nochmal. Wir werden es in den nächsten Monaten sehen. Kommen wir zum nächsten Schuh. Und zwar einer, der gerade veröffentlicht wurde, der aber in den nächsten Monaten noch ein paar mehr Farbwege bekommt. Und zwar der Nike LD 1000 von und mit Stussy. Cop or Drop?
Drop. Was aber nicht heißt, dass mir der Schuh nicht gefällt. Ich finde den Schuh super nice. Ich finde meistens die Stussy Collabs super nice. Gerade weil sie auch wirklich Silhouetten nehmen, die nicht vielleicht super, super typisch sind oder gerade im Trend sind.
Ja, die nehmen sich immer das, worauf sie gerade Bock haben. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was aus dem Archiv, um den Leuten mal wieder zu zeigen. Guck mal, das gibt's auch. Ich meine, auf dem Air Penny zu arbeiten, das ist schon...
Einer meiner Favorite Stussy Collabs in den letzten Jahren zumindest.
Welcher definitiv. Colorway am meisten?
Also ich habe mir den schwarzen und den Fossil, Fossil heißt der, glaube ich, ne, den cremefarbenen geholt. Beide sind super nice. Also alltäglicher würde ich sagen, gerade auch wegen dem Material, ist es der schwarze wahrscheinlich, weil da wirst du halt nicht sofort irgendwie den ganzen Schmutz oder was auch immer. Du weißt ja, Berlin ist so eine Sache für
It's
sich.
It's a hier. Dirty place.
Ja, ja. Es ist Sonnenschein, 25 Grad und dann sind es auf einmal in der nächsten Minute irgendwie donnert es und es wird dunkel und es gewittert. Von daher wahrscheinlich unpraktisch den dann zu tragen. Schwarz, definitiv. Okay.
Aber jetzt beim LD Waffle ist nicht so, also, beziehungsweise das LD Ding Waffle ist ja LD 1000, nicht der LD Waffle.
Wie gesagt, der Schuh ist per se nicht schlecht. Ich finde den Schuh sogar ziemlich nice, ehrlicherweise. Mein eigenes Ding ist, und das ist auch der Grund, warum ich in letzter Zeit wirklich versuche, immer konsequenter zu sein mit dem, was ich kaufe oder was ich nicht mehr kaufe. Ich kann Low-Profile-Schuhe nicht tragen. Ich finde sie super nice bei anderen Menschen. Das ist auch so der Klassiker bei Chucks. Ich feiere Chucks bei anderen Menschen immer.
Okay, okay.
Und dann habe ich immer Bock drauf. Ja. Dann kaufe ich mir ein paar Chucks und dann ziehe ich die nie an.
Weil es dir nicht gefällt oder weil es für deinen...
Ja.
Fabs hat ja zum Beispiel das Problem, dass er immer sagt, sobald es ein Mid- bzw. ein High-Cut wird, hat er Probleme mit seinen Knöcheln, weil mal damals eine Verletzung gab und so. Und das gefällt ihm dann vom Tragekomfort nicht. Aber ist es bei dir dann auch oder ist der Look?
Ich glaube, es ist so ein Mix aus Unbequemlichkeit. Jetzt klinge ich schon so wie, je älter man wird, desto mehr achtet man so auf Komfort. Hey, aber ich finde den schon... arg ungemütlich, muss ich sagen, den Schuh. Vor allem auch
Chucks,
mit der
Gummi- meinst du?
Ja.
Ja, voll.
Mit der Gummikappe vor allem auch. Nix. Also, wenn ich von Chucks spreche, dann sind es auch immer die 70s.
Ja.
Also, der andere, no disrespect, aber der geht gar nicht für mich. Der 70s hat wenigstens noch so im Ansatz eine Shape, aber auch da komme ich jetzt zu. Vorne die Kappe, die Gummikappe, ja, zieht sich ja iconic-wise so leicht nach oben. Mhm. Und ich hasse Bananen-Shapes. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ein Schuh vorne nach oben geht. Da bin ich wirklich noch klischee-erfüllt Sneakerhead, würde ich sagen. Bei mir muss es halt diese keilförmige Shape sein irgendwie. Also natürlich nicht immer, kommt auch auf den Schuh an. Bei einem Derby, wenn ich sowas tragen würde, würde ich jetzt nicht eine keilförmige Form präferieren.
Quatsch, genau. Aber ansonsten genau. ICE.
Genau,
immer richtig. ICE.
Ein Grund auch, warum ich den Schuh übrigens als Retro super nice finde, wenn man sich wirklich die Toebox anguckt von dem Charles Barkley, also von dem Air Max 2, super, super nice das gemacht.
Aber du trägst doch auch Running-Modelle.
Ja, yep, aber auch bei Running-Schuhen achte ich darauf, dass ich die immer, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen vorbiege, wenn sie arg nach oben gehen.
Okay.
Und da variiere ich auch. Also ich habe ja sehr viele 2K-Runner wirklich aus der 2K-Zeit damals. Mhm. Ne? Also wirklich viele Paare von damals. Und die haben glücklicherweise noch so eine relativ keilförmige. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, es muss jetzt wirklich so sein. Aber
das wäre schon schöner.
Genau, aber wenn es wirklich obviously so irgendwie nach oben geht, dann ist es schwierig. Um auf das Thema Stussy LD 1000 nochmal zurückzukommen. Der Schuh und die Exekution ist super nice. Ist natürlich auch so ein Rollout für den, wie du ja auch gesagt hast, Schuh an sich. Der wird ein größeres Thema definitiv für Nike sein. Ich selber mag aber einfach keine Low-Profile-Schuhe. Ich brauche immer doch diese etwas dickere Sohle, sage ich mal. Und von daher wäre es ein Drop.
Bei mir ist es auch ein Drop. Colorways sind stabil, also alle fünf, die wir bisher kennen, von denen jetzt schon zwei veröffentlicht wurden. Ich finde die Silhouette gut, aber das reicht mir nicht aus. Also dementsprechend ist es jetzt nichts, wo ich ausflippe, auch wenn, ne, das hatten wir eingangs gerade schon besprochen, es cool ist, dass Stussy sich immer mal so die Modelle pickt, so wo vielleicht noch nicht jeder ein Auge drauf geworfen hat. Das ist definitiv ein smarter Move, ob das jetzt immer von Stussy ausgeht, ob das von Nike ausgeht oder ob beide das super finden. Also mindestens hilft es dabei, dem Archiv mal wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Das ist schon ganz geil. Schuh Nummer 3. Und da war wirklich ganz viel los in den letzten Monaten. Vor allen Dingen, weil wir in Deutschland respektive Europa mal wieder das Problem hatten, dass wir eigentlich nicht so richtig drangekommen sind. Und jetzt, wo es das globale Release gab, kam ja auch irgendwie nicht so richtig dran, weil wir alle kennen die Warteschlange bei New Balance. Es geht natürlich um den New Balance 1906 Air von und mit Action Bronson und zwar um alle drei Colorways. Und da wäre ich sehr gespannt, was du auch, wie du sie rankst, aber vielleicht sind auch für dich alle drei ein Kopf oder alle drei ein Drop oder Tolga, sag mal, wie findest du?
Also, wie du es genau eigentlich perfekt schon beschrieben hast, an sich wäre es tatsächlich ein Kopf für mich, weil ich seit langem wieder gerade auch auf dem 1906 eine sehr nice Exekution finde, wie Action Bronson es umgesetzt hat. Auf allen dreien tatsächlich, auch wenn ich sie gleich ranken werde. Ich habe sie aber natürlich nicht bekommen. Vielleicht war ich auch nicht so krass hinterher, bin ich ehrlich, aber es war trotzdem nicht machbar. Von daher ist es eigentlich ein Kopf, aber ich habe ihn nicht bekommen. Wenn es danach geht, welchen ich am liebsten hätte, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich trage sehr viel Blau in letzter Zeit. Wäre aber nur die Nummer 2. Also der Medusa Azul, genau. Der wäre die 2. Aber das liegt daran, weil ich einfach viel zu viele blaue Schuhe habe in letzter Zeit, die ich mir geholt habe. Von daher wäre auf 1 der Rosewater. Einfach aber auch, weil ich dieses so ich liebe es ja, wenn man nicht nur komplett irgendwie bunt wird, wenn das Konzept ist, hergibt, dass du sehr bunt wirst mit dem Schuh, sondern aber auch so Elemente benutzt wie, der ist ja so leicht so see-through, also nicht wirklich see-through, aber
das Ohrmaterial
ist ein
bisschen anders gearbeitet, als man das vom 1906R kennt.
Ja. Und dann hast du da die weirdesten Farbwege, die vielleicht im ersten Blick nicht so viel Sinn machen, aber dann doch sehr viel Sinn machen.
Das ist so Action Bronson einfach.
Genau.
Farben zusammen würfeln und irgendwie funktioniert es trotzdem.
Und
das bei New Balance vor allen Dingen, ja. Also die sind ja jetzt nicht dafür bekannt gewesen damals, das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren geändert, aber dafür bekannt gewesen, dass sie die buntesten Schuhe machen.
Das stimmt, voll.
Grey Day lässt grüßen.
Ja.
Also auf der 1 Rosewater, auf 2 der Medusa Azul und Platz 3 kriegt den gelben Scorpius.
Genau, der Scorpius.
Ich würde es drehen, bei mir, wobei nicht ganz, also ich würde den Platz 1 natürlich dem Rosewater geben und dann würde ich aber Scorpius und Medusa Azul einmal flippen. Ich finde den gelben Colorway stärker als den blauen, aber generell ist dieser Schuh, dieses Pack auf dem 1906R einfach wahnsinnig stark, wahnsinnig gut exekutiert, spannend, spaßig, toll. Nur das Einzige, was nicht spaßig und spannend war, war natürlich die Art und Weise, wie es released wurde. Ich weiß nicht, ob New Balance wirklich noch länger an dieser komischen Art dieser Warteschlange festhalten möchte, wo du drauf gehst und dann siehst du so, es sind vor mir 5,3 Millionen Menschen und du musst jetzt 36 Jahre da drin warten und dann kommst du rein und irgendwie ist dann aber doch nicht irgendwie Möglichkeit und dann sind Größen anzuklicken, aber du kannst sie nicht in den Warenkorb legen. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, vor allen Dingen, weil es wirklich zeitfressend ist. Bei Nike ist ja mindestens dann wenigstens noch so, okay, ich habe jetzt 15 Minuten gewartet, habe ich gewonnen, habe ich nicht gewonnen, okay, scheiß drauf. So, aber wenn du dann denkst, okay, vielleicht eine Stunde, okay, es sind nur 55 Minuten, letztes Mal waren es, und jetzt könnte ich... Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Plus eben auch diese Art und Weise von, wann ist ein globaler Release eigentlich wirklich global, wenn er Europa erstmal nicht mit einbezieht und dann ist Europa doch mit drin und dann ist es ein Schuh, der eigentlich made in UK sein könnte. Also jetzt nicht in Bezug auf den 1906R, der ist ja made in US, aber haben wir ja trotzdem auch schon gesehen, dann ist es eigentlich made in UK, müsste doch für uns dann einfacher sein, ist es dann manchmal aber doch nicht. Und dann kommt so und dann kommt so und die geilsten Teddy Santis Colorways, die kommen dann einfach zwischendurch irgendwie. Also bei der Release-Strategie bin ich mir nicht so ganz sicher, ob New Balance wirklich weiß, was sie da tun. Vielleicht sitzen sie da aber auch gerade und lachen darüber, weil sie sagen, naja, wir wissen ganz genau, was wir tun, weil genau so soll es sein. I don't know. Platz 4. Essex, Gel, Quantum, 360-8 von und mit Cecilie Bahnsen. Eine Sache, die wir zuletzt bei der Pariser Fashion Week wieder gesehen haben, wo Cecilie Bahnsen natürlich eben auch als Modedesignerin gerne ihre neuen Modelle mit Essex zeigt. Ja, immer super kreativ, hier eine Schnalle, da ein Blümchen, da nochmal ein bisschen anders gearbeitet, Klettverschluss und so weiter und so fort. Und das dann auf einem Gel Quantum 360, der per se schon mal sehr techy Schuh ist. Wie hat's dir gefallen, Cop or Drop?
Also, das Ding ist...
Ich fange mal so an.
Ich fange jedes Mal so an irgendwie. Ne? Ich sage vorsichtig, also anders, sorry. Es ist ein Kopf.
Entschuldigung, ich bin gespannt.
Kopf? Es ist ein Kopf für meine Freundin.
Okay.
So, rum.
Gut gedreht. Habt ihr dieselbe Schuhgröße?
Weil dann leider nicht. Leider nicht. Aber ich werde diesen Schuh auf jeden Fall meiner Freundin kaufen. Einfach, weil ich... unglaublich nice finde, was Cecile Bahnsen wirklich mit Essex macht. Nach Kiko Kostadinov ist sie quasi das Women's Pendant quasi zu der Brand und deswegen
big
auch...
Big Fact, wirklich,
und ja. Wie du ja auch gerade die Frage gestellt hast mit Winner, Sneaker Brand, wo ich ja dann gesagt habe, Essex, genau aus dem Grunde. Weil Essex wirklich in der Hinsicht so viel richtig macht, meiner Meinung nach. Sie geben den Künstlern, Artist, Designern, wem auch immer, wirklich die freie Möglichkeit, sich so auszutoben auf den Silhouetten, wie sie möchten. Während andere Brands natürlich immer noch so ein bisschen darauf achten, ey, wir können jetzt irgendwie das Branding nicht wegmachen oder cutten oder was auch immer, weil das ist uns heilig, das ist unser Brand-Logo. Es ist gefühlt bei Essex, auch wenn sie natürlich, um Gottes Willen, darauf achten, dass das nicht in den Schmutz gezogen wird, trotzdem sehr, sehr frei in der Hinsicht, ne? Und ich finde einfach, ich meine, fernab von Sneakern, Mary Janes allgemein diese Silhouette für Frauen ist halt das Ding überhaupt, ne? Nicht ja, seit gestern, sondern jetzt auch schon wirklich seit ein paar Jahren und jetzt sind wir vielleicht so an dem Peak und von daher macht es absolut Sinn und ich find's umso nicer nochmal, ehrlicherweise, wenn man dann, wie du auch schon gesagt hast, das auf so einem super technischen Schuh macht. Also nicht mal irgendwie auf einer Silhouette, die sehr dafür perfekt wäre.
Also Mexiko zum Beispiel.
Genau.
Könnte man ja einfach ein bisschen umschneiden und dann hast du ja schon fast
richtig
einen Mary Jane-artigen Schuh. Ja.
Sondern wirklich auf einem Quantum 8, auf dem neuesten Modell und dann trotzdem so nice einfach. Also ich feier's. Ich bin auch von beiden, also ich feier beide Farben, finde aber den grau-mintfarbenen einen Tick nicer. Und ja, dementsprechend und genau, ein Kopf für meine Freundin, weil ich bin wirklich sehr offen in jener Hinsicht. Ich trage wirklich querbeet alles. Ich würde diesen Schuh auch wahrscheinlich tragen, aber ich würde ihn mir nicht kaufen, nur weil ich ihn einmal tragen würde, weil ich sehe mich dann tatsächlich doch nicht darin, dass ich den wirklich on a regular base tragen würde und dementsprechend dann wiederum schade. Aber ja.
Unterschreibe ich ganz genauso. Ist bei mir wirklich 1:1. Du hast mir sozusagen die Worte aus dem Mund genommen. Ich finde es wahnsinnig schön, was Cecilie Barnson in ihrer Kreativität mit Essex ausleben kann und darf. Ich finde die Umsetzung der ganzen Geschichten super. Ist es explizit für meinen Fuß? Vielleicht nicht immer, aber ich kann extrem wertschätzen, was sie da veranstaltet und finde es auch sehr, sehr gut. Du hast alles dazu gesagt, was man dazu sagen musste. Von daher auch an meiner Stelle oder von meiner Stelle ein Kopf. Nächster Schuh. Puma Mostro.
Muss ich wirklich direkt an meine Jugend denken, als der Schuh dann, ich glaube, 99, 2000 rum irgendwie introduced wurde. Ja, war natürlich so ein Schuh, der ganz anders aussah erstmal. Sehr, sehr progressiv und nach wie vor super nice in der Hinsicht, dass er zu dem, wie wir uns in der Mode bewegen, sage ich mal, gerade auch in Berlin, ich finde, das ist so voll der Berlin-Schuh irgendwie. Ich will jetzt keine Klischees hier erfüllen oder sonst was, ne? Oder irgendwelche Menschen in, oder keine Ahnung, Fashion in eine Schublade packen. Aber der ist halt so super grungy irgendwie. Und deswegen hat er diese Berliner Ästhetik für mich, dieser Schuh. Um auf den Punkt zu kommen, Drop. Einfach weil wieder.
Das ist so gut eingeleitet. Also ich verstehe das und das ist so und ja. So, aber Drop.
Ich meine, am Ende des Tages ist es ja immer super wichtig. Man kann ja immer vieles wertschätzen. Ob man aber total dafür steht oder ob man es dann tragen würde, ist ja nochmal eine andere Sache, ne?
Ja,
und
definitiv.
Ich finde, ist
auch rein subjektiv alles natürlich.
Genau, und ich finde, für die Entwicklung von Puma, die wirklich so die letzten Jahre doch eher schwach war, also wer bin ich, dass ich darüber maß oder urteilen dürfte, aber trotzdem aus meiner Perspektive schon eher schwacher war, sage ich mal, ist das, finde ich, die richtige Direction endlich, wo sie hingehen. Weil wenn man so an dieses Specialty Sports denkt, Motocross, was auch immer, dann ist es ja schon deren Segment, würde ich sagen, irgendwie. Da sind sie schon sehr stark. Und mit diesem upcoming Low-Profile-Trend sind sie auch definitiv dann in einer guten, ja, Position mit diesen Schuhen. Der Schuh sieht super nice aus, aber wie gesagt, 2 Punkte, Low-Profile ist nicht meins und die Schnürsenkel fehlen mir. Auch wenn ich das ganz cool finde mit diesem Klett. Am Ende des Tages brauche ich mal Schnürsenkel. Ich meine, wenn man so ein bisschen meinen Instagram-Account kennt und auch so ein bisschen auf die Ästhetik achtet bei mir, dann erkennt man eigentlich auch, dass ich wirklich unglaublich auf Schnürsenkel achte. Für mich macht eigentlich sogar so 50-60% des Schuhs machen die Schnürsenkel aus. Ach, das klingt total bescheuert, aber das liegt einfach daran.
Das ist
ein Vorteil. Ja, weil ich finde einfach die Ästhetik, also ich bin so ein sehr ästhetischer Mensch, wenn es so um solche Sachen geht und die Schnürsenkel müssen bei mir immer baumeln. Also ich kann es auch nicht haben, wenn Leute diese ganz kleinen Schnürsenkel dann quasi machen, so piep, so, weißt du? Und dann so, oder gar keine. Also ganz schlimm finde ich es auch. Also wie gesagt, jeder wie er möchte, ne, um Gottes Willen oder wie man es möchte. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn man auch Schnürsenkel wegpackt oder sowas. Ne?
Aber plus, was ist, wenn man sie raushängen lässt? Das manche Schuhe kann okay. man ja so ein bisschen laceless tragen. Ich denke da zum Beispiel an den Air Huarache. Den habe ich zum Beispiel, den schnüre ich nicht. Ja. Da hängen die so runter.
Ja, auch die ganze Ultra Boost Phase.
Oder zum Beispiel Ultra Boost,
genau. Ja, ja. Safe. Nee, da bin ich, finde ich cool. Aber mindestens nicht Factory Lacing.
Oh, bedeutet,
Factory Lacing Fußball. Furchtbar. Ich meine, ey, fair enough, wenn Leute sagen, sie würden ihre Schuhe so oder so wie Factory Lacing schnüren.
Aber Factory Lacing sieht scheiße aus. Yeah. Wer will denn seine Schuhe wie Factory Lacing schnüren?
Ja.
Also kannst du dich noch an die ganz alten, so Anfang 2000er erinnern, wo Air Force Ones nur unten in der Mitte und dann oben geschnürt wurden und Leute das dann so getragen haben?
Ja, ja.
Das fand ich noch nice.
Ich wollte gerade sagen, das finde
so
ich wieder...
Factory Lacing in so, sonst?
Das finde ich wieder so eine kulturelle Sache. Dann finde ich es wieder eigentlich ganz geil, weil natürlich ist das dann auch sehr Hip-Hop-affin, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, welches Video. Ich hatte letztens noch ein Video gesehen, da hatte ich auch mir was angeschaut. Da ging es genau um das Thema, dass der Schuh geretroed wurde.
Okay.
In einem Musikvideo war er damals. Und damals hatte er diesen Schuh, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es ist, hatte er diesen Schuh wirklich so getragen, also wirklich unten quer rüber hoch, ne, dieses. Ja. Und hat als der Schuh geretroed wurde, hat er die Schnürsenkel aufgemacht und hat sie genau wieder so geschnürt, was ich super nice fand wieder, weil es dann so dieses OG-Bringback quasi ist. Ja. Aber um auf das Thema nochmal zu kommen, Schnürsenkel sind mir wirklich super wichtig in der Hinsicht. Mhm. Ich swap auch sehr gerne Schnürsenkel, wenn ich der Meinung bin, irgendwie, dass andere Schnürsenkel viel deutlich besser aussehen. Eins der Momente war zum Beispiel ja auch bei mir, wenn man auf meinen Instagram-Account gucken würde, bei dem 993 Emilian Dor, der Broccoli, Steak and Broccoli, wurde der ja so...
der braun, grüne Colorway.
Genau. Da habe ich beispielsweise einfach Sail Laces, also so Off-White Laces reingepackt.
Stimmt,
Pop-Gut. Und lustigerweise haben es sehr viele Menschen dann auch gemacht, weil sie dann wirklich gesagt haben, wow, das gibt dem Schuh ein ganz anderes Feeling, weil der ist ja wirklich sehr natürlich so dieses Timberland-mäßige, sehr winterized Ding. Aber mit diesem Creme an den Schnürsenkeln hat es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Leichtigkeit dem Schuh dann wieder gegeben.
Doch Contemporary King. Das trifft schon.
Danke.
Holger. Mach dir Visitenkarten.
Und ich glaube, eins der viralsten Momente, wenn man so nennen möchte, ist, als ich dann zum Beispiel bei dem Salomon XT6 Schnürsenkel additional zu den Quick Lacing System reingepackt habe. Ne? Was dann auch wirklich so abgegangen ist, dass man wirklich sehr viele Menschen gesehen hat, die dann auf einmal wirklich, mir haben unzählige Menschen geschrieben, meinten so, Bruder, wie machst du das? Ich krieg meine Schnürsenkel nicht durch diese Löcher. Wie hast du das? Kannst du das mal zeigen? Und ich denke mir so, wie zum Teufel soll ich euch das zeigen? Du musst halt einfach irgendwie das Ding da durch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, diese Ösen sehen groß aus bei dem XT6. Aber sind sie nicht. Weil ja dieses, in der Öse drin ist nochmal so ein Gummi-Zeugs. Und dadurch wird's tricky. Also ich habe da wirklich schon ein bisschen länger gebraucht, um diese Schnürsenkel da reinzubekommen. Macht aber für mich voll viel aus, weil ich mag den XT6 oder allgemein Salomon-Schuhe, finde ich super nice, aber die Laces sind mir einfach, auch wenn es den Sinn erfüllt, dass es einfach die Funktionalität hat, aus ästhetischen Gründen sieht es nicht gut aus, meiner Meinung nach, weil mir fehlen die dickeren, strukturierten Schnürsenkel in den Schuhen. So, jetzt sind wir vom Mostro zu Schnürsenkeln gekommen.
Fair enough, der hat ja keine.
Aber ja, zwei Punkte fehlen. Low Profile, Schnürsenkel, dementsprechend ein Drop für den Mostro.
Ich finde den Schuh furchtbar hässlich. Das ist für mich definitiv auch ein Drop. Das ist die subjektive Sicht der Dinge. Die objektive Sicht der Dinge ist, dass du vollkommen recht hast. Das hat Puma natürlich sehr gut getan, den Mostro oder auch einen Speedcat zurückzuholen. Was spannend ist, weil beide Schuhe wurden Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr stark gehatet. Wie gesagt, auch zu Recht, weil einfach furchtbar hässlich sind, aber sie wurden auch stark gefeiert in unterschiedlichsten Ausprägungen. Ich kann mich damals zumindest daran erinnern, in meiner Wahrnehmung war sehr viel Rave, sehr viel Techno mit dabei Und jetzt haben wir vielleicht auch nochmal dadurch, dass A$AP Rocky ja auch Part von Puma ist und Motorsport ein Thema ist, wo es ja auch herkommt, gerade der Speedcat, dass man da nochmal irgendwie so eine Sache hat, die man zusammenbringt, wo die Ästhetik sich nochmal wandelt. Ich finde es interessant, den Take anzugehen, das Ganze auch wieder über einen sehr fashionable Aspekt zu spielen, sehr stark über Paris, über Woostor, über High Snobiety auch. Das ist ein Take, der Puma sicherlich dabei geholfen hat, am Ende des Tages wieder zwei Schuhe aus dem Archiv zu holen, vielleicht auch endlich mal Schuhe aus dem Archiv zu holen, aber halt eben auch Schuhe aus dem Archiv zu holen. Und da wird's dann interessant werden zu sehen, wie geht's eigentlich weiter. Aber mit mir auf jeden Fall kein Monstro am Fuß, auch wenn ich wertschätzen kann, was der Schuh in der Vergangenheit so gemacht hat. Ich finde ihn aber furchtbar hässlich. Wir kommen zum Adidas Gazelle, aber mit Metalwood. Metalwood, eine Brand, die sich zum, wie soll man sagen, zum Ziel vielleicht gesetzt hat, Golf cool zu machen. Jetzt ist Golf per se nicht uncool, aber natürlich auch nochmal im Blick auf den deutschen und europäischen Golfsport wahrscheinlich eher sophisticateder und verstaubter, als das in den USA der Fall ist. Metalwood gibt auf jeden Fall einen Scheiß und sagt so, hey, es gab mal eine Zeit, da war Golf auf jeden Fall kreativ. Ja, und jetzt machen wir das auch wieder, aber wir machen es auf unsere Art und Weise. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, Metalwood hat viel Skateboarding-DNA drin. Und deswegen finde ich das cool. Aber was sagst du?
Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass mir der Schuh gar nicht so krass aufgefallen ist im ersten Moment. Finde naja, aber.
Ja, gut, aber er hat ja auch Wood-Camo, also von daher, Camo.
Wow. sehr gut.
Der kam ganz tief hier rübergeflogen.
Ja, das war gut. Ja, ich finde, du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht, tatsächlich. Die Skate-DNA macht es dann quasi aus und macht quasi die Brand, die der Founder da gegründet hat und für eine Sportart, wie du es ja auch gesagt hast. Also ich habe wirklich mitbekommen, in den letzten 2-3 Jahren gab es sogar einen richtigen Hype um Golfen bei vielen Freunden von mir, die dann da wirklich angefangen haben, irgendwie Kurse zu belegen, damit anzufangen und keine Ahnung.
Du hast viele reiche Freunde, wie du
sagst. Nein. Absolut nicht.
Mein Schwiegervater haut mich schon wieder, wenn er das hört. Der ist nämlich, der ist Golf-Enthusiast. Natürlich kostet Golf Geld, machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt kein Sport, wo du einen Ball brauchst und dann kannst du damit was auch immer machen. Aber immer wenn ich den so ein bisschen damit ärgere halt, dann ist immer so.
Ich glaube,
so schlimm ist das gar nicht mehr.
Tatsächlich, was sehr wichtig war für den Golfsport allgemein, also ich bin da wirklich absolut nicht into it, aber ein Grund, warum die Freunde von mir damit auch so ein bisschen angefangen hatten, waren, weil diese ganzen Golfplätze und Golfclubs auch angefangen haben, sich ein bisschen attraktiver zu gestalten, indem sie auch wirklich, wie du schon sagst, es ist eigentlich relativ teuer, aber sie haben so wirklich gute Preise irgendwie angeboten, um einfach so die Leute so ein bisschen mal ranzulocken und zu sagen, ey, schaut doch mal, das ist doch eigentlich schon was ganz Nices. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie dann irgendwie wirklich super gute Konditionen hatten, zu denen sie dann, also klar, du musst halt diese Club-Mitgliedschaft immer abschließen, die kostet dann.
Die Platzreife musst du halt
genau,
machen, überhaupt spielen.
Genau, die Reife, so. Aber das war dann irgendwie in so einem Bundle-Deal oder sowas, was dann super fair war. Und dementsprechend, war das schon interessant zu wissen. Mich hat es trotzdem nicht irgendwie angelockt, no disrespect.
Ich sehe mich da in ein paar Jahren auf jeden Fall. Also spätestens, wenn mein Schwiegervater mich noch häufiger nötigt, das klingt jetzt schlimmer als es ist, aber mit ihm auf den Golfplatz zu gehen, meine ich gerne, dann wird das auf jeden Fall nochmal so ein Ding werden. Ich glaube schon. Aber ich bin auch so einer, früher beim Minigolf, wenn das nicht funktioniert, habe ich den Schläger immer beim Platz geworfen. Ich glaube, das darf ich mir beim Golfen per se nicht erlauben.
Ja.
Aber man ist auch älter geworden. Aber was hast du jetzt zum Schuh? Würdest du nehmen, Cop or Drop?
Drop tatsächlich. Mhm. Einfach weil ich finde, auch wenn die DNA natürlich zugute kommt auf dem Schuh und Real Tree Camo ist das, glaube ich, was er ja da ausgewählt hat, ne? Auch schon eins der ikonischsten ist, neben dem typischsten Camouflage, sage ich mal, ist es für mich trotzdem zu wenig, ehrlicherweise, auf dem Schuh. Plus, das soll jetzt gar nicht so doof klingen, aber mit Jakob, JW Custom und auch meiner Wenigkeit, mit den Dingen, die wir so auf vor allem Sambas gemacht haben, oder was er selber auch auf seinen Gazelle gemacht hat. Da ist ein Maßstab, um für mich eine Gazelle zu kaufen oder ein Samba, sage ich mal, deutlich eine andere mittlerweile. Fair also enough. Auch Shoutout an Jakob definitiv, super, enough, super cooler Typ. Ein guter Freund geworden mit den Dingen, die wir gemacht haben. Und von daher würde ich sagen, nein zum Metalwood.
Okay, fairer Punkt, finde ich. Fairer Punkt. Ihr habt da schon auf jeden Fall einiges vorgelegt. In meinem Falle wäre es auch ein Drop, aber so ähnlich wie beim Nigel Sylvester, Air John 4RM, ist es ein bisschen so, dass ich sage, es könnte, wenn ich den wirklich live sehe oder gestylt, könnte es noch sein, dass ich da Bock drauf habe. Ich hätte es aber noch stärker eigentlich gefunden und deswegen ist es der Drop, wenn es auf einer Gazelle, aber bei Adidas Skateboarding gewesen wäre, vielleicht noch mit ADV dabei, also dass man diesen Skateboard-Aspekt, den ich jetzt einfach Metalwood andichte, ne? Vielleicht sagt Metalwood auch so, juckt mich gar nicht, aber ich dichte denen das jetzt an, dass die DNA auf jeden Fall so ist und dass ich es cool fände, wenn man es mit Adidas Skateboarding gemacht hätte, dann wäre es für mich auf jeden Fall ein Kopf, so ist es halt eher so ein Drop, mal gucken, aber wie gesagt, also das könnte sich eventuell auch nochmal ein bisschen ändern, trotzdem mega spannend, was Metalwood bisher gemacht hat und was sie auch noch machen werden. Wir bleiben im Skateboarding. Schuh Nummer 7 kommt bald, kommt hoffentlich sehr bald. Weiß man noch nicht so ganz genau, aber da es mittlerweile schon finale Fotos gibt, mache ich nochmal ein sehr vor, sehr bald, also sehr, sehr bald. Nike SB Dunk mit Verdi. Copper Drop.
Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was deine Antwort ist definitiv hier.
Ja, soll ich kurz anfangen? Also für mich ist natürlich ein Korb, gar keine Frage. Also es ist SB Dunk durch und durch. Es ist einfach wahnsinnig geil. Es ist eine schöne Mischung aus irgendwie so diesem Kreativen, was ganz viel mit Para ja passiert ist oder auch mit Futura. Gleichzeitig hast du diese flauschigen Aspekte da drin, wie halt bei einer Three Beers Geschichte oder halt auch bei den, sag schnell, wie heißt die Band nochmal?
Grateful Dead.
Danke, bei den Grateful Dead. Also das zusammen gebracht. Dieser Schuh ist unfassbar laut. Ich wüsste noch nicht genau, was der Rest wäre, den ich dazu anziehe. Wahrscheinlich geht nicht anders außer schwarz und weiß und das war's. Aber es ist Nike SB durch und durch, liebe Nike SB. Von daher für mich ist es ein Kopf. Tolga, bitte, was bei dir?
Im Grunde kann ich mich da auch nur anschließen. Laut definitiv, aber für mich auch definitiv ein Kopf. Einfach weil, gut, geil. Mit der Zeit, wo ich mit Sneakern angefangen habe, war einfach Nike SB ein großes Ding. Ich kann mich leider nicht mehr an den Shop in Münster erinnern, also nicht Titus, sondern Next to It, auf der Straße, wenn du dann quasi von Titus aus hochgelaufen bist, Richtung Bahnhof, gab es so einen kleinen Skate-Shop.
Ja, links in der Ecke, ich komme
nicht drauf, weil Freunde von mir da gearbeitet haben. Jetzt irgendwie eine Pizzeria oder sowas ist, glaube ich, mittlerweile dort in der Ecke.
Drauf.
Ich auch nicht, leider. Das war so mein Go-To-Place immer dort damals. Die hatten allen Zugang zu den SB
damals. Ey, das macht mich wahnsinnig, dass ich gerade nicht drauf komme, weil Michi, der lustigerweise heute bei Tag Heuer arbeitet und mein Nachbar geworden ist hier in Berlin, der wohnt hier tatsächlich zwei Häuser weiter, der ist mir die Tage noch über den Weg gelaufen, der hat da früher gearbeitet, Sevenply.
Yes.
Danke.
Yep. Yep. Oh, genau.
Sevenply. Yep. Genau. Und Sevenply war immer so ein bisschen die Antithese zu Titus, weil Titus war ja immer groß und breit und viel. Ein
bisschen kommerzieller
auch. Genau, ne? Und Masse. Und Sevenply war dann der coole Münsteraner Skateshop. Irgendwann ist es dann nochmal Kolos geworden, die natürlich, oder Blackhaven, die natürlich noch stärker Punkrock-Metal waren, auch eben mit der Connection zu Green Hell. Ich schweife ab. Was ich sagen möchte, ist, genau da konnte man SB-Dunks kaufen. Da habe ich auch einige SB-Dunks damals gekauft und da auch viele Gespräche über SB-Dunks
geführt. Vor allem, wenn man jetzt rückblickend daran denkt, was die da alles hatten und wie lange die da standen. Ne?
Ja. Zum Beispiel, wie heißt denn der Owner nochmal?
Ich weiß es. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war damals wirklich nur Besucher, also Konsument würde ich sagen, Customer. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, wem der Store gehört hat. Ich weiß nur, dass er super gut war. Einfach wie, weil du ja auch gesagt hast, wie du es gerade gesagt hast zumindest. Ultimate Crew, das waren die Brands, die ich für Skateboarding super nice fand. Und die hatten das halt alles da.
Ärgert mich so sehr, dass ich da gerade nicht drauf komme.
Und Verdi. Du überlegst, ich antworte mal auf die Verdi-Sache noch. Ich finde aber auch, Verdi an sich ist ein super nicer Typ und der, was der alles in den letzten 2-3 Jahren vor allem auch nochmal erreicht hat, ist unglaublich, der arbeitet jetzt mit denen.
Er hat wieder ein Printmagazin gelauncht. Wie geil ist das denn? Weil er hat das gesehen, wie er gesagt hat, so, ey, ich bin auf die gesamte Kultur aufmerksam geworden, weil ich diese Magazine gelesen habe. Und weil es heutzutage kaum noch Printmagazine mehr gibt, so mache ich jetzt einfach selbst eins. Und ich finde das so geil.
Ich finde das auch super nice.
Und so nice.
Ich glaube, und genau das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Grund, warum er seine Collab so gestaltet, wie er sie gestaltet. Weil er ist 100 pro auch die Generation Mama Bär, Papa Bär, Baby Bär. Ne? Er hat 100 pro auch diese DNA in sich. Er hat diese Ära in sich, definitiv. Er läuft mit seinem Plüschtier durch die Gegend. Es gibt ja sogar diese Fotoreihe mit den Celebrities, die dann quasi sein Plüschtier mal tragen und so. Ne? Genau. Wenn er in Paris ist oder in Tokio oder was auch immer, dann hatte er auch 2021 diese Exhibition auch in Tokio, wo es ja dieses Plüschtier auch, glaube ich, limitiert gab, zu kaufen. Und das finde ich wiederum auch sehr Nike SB-typisch, sage ich mal, indem er einfach Dinge aus seiner Vergangenheit kombiniert, daraus seine Story macht, in dem Sinne wirklich erst eine Story hat und dann das Produkt macht. Mhm. Und ja, der Schuh ist ja, also der Schuh, der dann rauskommen soll, weil es gibt ja zwei, glaube ich, einmal Family and Friends.
Genau, das ist der schwarz-weiße.
So, genau.
Der Vic.
Genau, und der andere ist ja der sein Plüschtier,
genau,
von 2021 halt. Und das finde ich halt so super nice. Deswegen für mich ein Kopf. So, ich habe leider in der Hinsicht keine Freunde bei irgendwelchen Skate-Shops. Es wird hardcore schwierig, glaube ich.
Wir finden einfach wieder raus, wer damals Sevenply gemacht hat.
Ja, genau.
Die Kontakte noch da
genau.
sind. Dass mir das nicht einfällt gerade, macht mich echt sauer. Aber vielleicht kann ich das noch nachtragen in den Kommentaren. Oder vielleicht kann das einer von euch übernehmen. Das finde ich auch sehr nice. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall definitiv ein Anwärter für den SB-Dunk des Jahres. Also das sage ich jetzt mal verallgemeinernd. Ich glaube, da haben viele Leute Bock drauf, weil sobald es laut, sobald es wild, sobald es kreativ wird, flippen alle aus. Und das ist auch gut so. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Stückzahlen aktuell sieht es nicht so aus, als ob das viel werden wird. Aber nun gut.
Deswegen, also unabhängig davon, ob man jemanden kennt oder nicht, auch so wird es, glaube ich, so schwierig, diesen Schuh zu bekommen. Weil da greifst du wirklich nicht nur die Leute an, die gerade es irgendwie cool finden, sondern wirklich in erster Linie sogar die, die dann ihre Flashbacks zu den früheren Zeiten haben, ne, und sich sagen, ey, genau deswegen brauche ich diesen Schuh auch irgendwie. Ne?
Ich glaube, so ganz leicht wird der nächste Schuh auch nicht werden, weil es eine Collab ist und eben auch keine mit einer europäischen Brand. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da eventuell auf den Zweitmarkt gehen müssen. Und ich nehme das an der Stelle jetzt einfach wie beim Nike SB dann kurz vorweg. Ich werde auf den Zweitmarkt gehen, wenn es sein muss. Ich finde, das ist einer der besten New Balance dieses Jahres, abseits von Action Bronson, neben Action Bronson, es ist der New Balance 1906 Air Kale. Finde ich wahnsinnig gut, wird Korb. Ich liebe diesen Colorway, ich finde es geil. Mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen. Korb. Wie sieht's bei dir aus,
Dolby? Crazy. So, dann wird es jetzt sehr amüsant, weil für mich ist es ein Drop. Ein Drop, weil
die schwarze Midsole.
Nee, ich liebe schwarze Midsoles.
Und ich habe ja immer gesagt, ich finde schwarze Midsoles nicht so geil und habe dann festgestellt, dass ich mich damit selbst belüge und mittlerweile, und das sage ich an dieser Stelle hochoffiziell, schwarze Midsoles sind super. Ich liebe schwarze Midsoles. Schwarze Midsoles sind das Beste, was man jemals haben könnte. Deswegen, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Schwarze Midsoles, Daumen hoch. Okay, was ist es denn, was für dich der ausschlaggebende Punkt ist?
Ich bin, vielleicht bin ich da zu engstirnig in der Hinsicht, aber also Kale ist ja diese südkoreanische Outdoor-Brand, ne? Mhm. Und dementsprechend, klar, wir sehen, dass es so ein, das Upper ist so ein See-Through-Ripstop, ne? Wir ist sehen
ähnlich wie beim Action Bronze.
Genau, wir sehen auch, dass da ein Quick-Lacing-System ist für die Schnürsenkel. Ein Heel-Tab wurde da dran gemacht. Ich finde aber, wieder kein Disrespekt, aber das ist mir zu wenig dafür, wofür diese Brand am Ende des Tages das steht.
Okay. Mhm.
Bedeutet, die haben ja nicht mal die Sohle irgendwie modifiziert.
Nee, ne? Gar nicht.
Die Sohle ist ja einfach eine 1906-Sohle. So.
Ja.
Wie sie halt bekannt ist.
Also ich gehe nicht davon aus, dass sie den Schuh gemacht haben, damit du damit wandern gehen sollst.
Das soll ja auch nicht der Hintergrund sein unbedingt, zwingend, das verstehe ich. Aber trotzdem würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, als nur ein, zwei Elemente zu benutzen und zu sagen, ey, das ist unsere Collab.
Also fehlt dir so ein bisschen die DNA der Brand in dem Schuh.
Genau, irgendwie schon.
Valider Punkt, definitiv.
Ich meine, am Ende des Tages...
Ist mir aber scheißegal.
Ja, ey. Farbweg und so weiter. Ich habe ja vorher noch gesagt, ne? In letzter Zeit ist es blau. In dem Sinne geht es so in dieses blau-grün-gräuliche, würde ich sagen, so, ne? Leicht. Ich liebe schwarze Midsoles, definitiv. Sehr, sehr viel sogar. Ich habe sogar in letzter Zeit sehr viele All-Black-Schuhe, was viel zu viele tatsächlich sogar. Dementsprechend, das alles ist all fine für mich. Es ist einfach nur so die Exekution, die so ein bisschen hätte aufregender sein können.
Okay. Dann kommen wir zu etwas, was wahrscheinlich sehr aufregend für dich sein wird. Yep. Ich weiß ja jetzt schon, was das Ergebnis sein wird. Aber ich plug ihn trotzdem mal so aus. Platz 9, Nike Air Foam CDG.
Ja, der ein oder andere, der vielleicht doch mehr auf Instagram
du
folgt.
Du musst gar nicht so lange aus und sag einfach, was Phase
hat schon, also definitiv Kopf.
Siehste, das meine ich
absolut.
Doch. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Könnte man in der Kombination irgendwas so krass verkacken, dass du ihn nicht haben wollen würdest?
Boah, wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Also nee, ne? Außer es wäre die absurdeste... der absurdeste Farbweg, aber selbst dann würde ich es machen, weil ich einfach diesen Schuh so, so gut finde. Das ist, wie wir ja auch schon mit dem Charles Barkley, also mit dem Air Max 2 besprochen haben, dieses Basketball-Ding, vor allem 90s Basketball und dann so 2000er Basketball, diese Ära, auch wenn ich Fußball gespielt habe, Basketball war immer für mich so die Sportart. Und sind wir mal ehrlich, wenn man so auf Kleidung, Fashion, Kultur und so weiter, Black Community vor allem, das war alles geprägt von Basketball, was für mich enorm wichtig ist. Das sind so Dinge, die in meiner DNA auch sind, für die ich poche und dementsprechend bin ich immer für solche Sachen zu haben. Also wirklich in jener Hinsicht, ich liebe diese Ära von Basketball und dementsprechend ist der Foamposite für mich einfach ein absolut nicer Schuh. Als dann auch noch CDG, weil Comme des Garçons gehört tatsächlich auch zu eins meiner Favorite Brands, diese Collab gemacht hat und sind wir mal ehrlich, die haben immer super nice okay, fair enough. Sie haben sehr gute Collabs. Manchmal sind sie ein bisschen underestimated, also so ein bisschen hätte man ein bisschen anders machen können. Trotzdem bleiben sie sich ihrer ID und Identity da in der Hinsicht sehr treu, ne? Long story short, dieses spiralförmige, was sie dann gemacht haben auf dem CDG.
Die Lakritzschnecke.
Genau, als ich das gesehen habe, ne, da war so sofort für mich klar, wow, okay, ich muss diesen Schuh haben. Und dazu habe ich auch eigentlich eine super lustige Geschichte. Das war, ey, allein dafür mag ich Paris. Meine Freundin und ich sind dann damals nach Paris, als der CDG Foamposite rausgekommen ist, der weiße und der schwarze. Der war aber schon so ein paar Monate raus und ich hatte, warum auch immer, den nicht online geschossen, weil irgendwie wollte ich den trotzdem irgendwie in der Hand haben oder so. Dann sind wir zum CDG-Store gegangen, zu dem Flagship dort und sind da rumgelaufen. Ich habe nach dem Schuh gesucht und habe den aber nicht gefunden. Dabei war der relativ neu raus, 2 Monate oder 3 Monate. Meine Freundin, so wie sie immer ist, sagt so, wir sind jetzt nur deswegen hier hingekommen, jetzt frag nach dem Schuh. Ich so, ich kenne Retail. Wenn etwas nicht ausgestellt ist, dann haben sie es nicht. Warum sollten die Sachen verstecken? Sie so, teuer, du weißt nicht immer alles. Jetzt frag einfach, sonst frag ich gleich für dich. Ich so, okay,
gute weißt Idee du was? Von ihr, gute Idee.
Fragst du nach. Ich frag den Typen, er so, ja. Lustigerweise hat er auch nicht Foamposite gesagt, sondern Komposit. Warum auch immer.
Komposit.
Und hat gesagt, ja, er checkt das mal eben. Ist in Keller gegangen, so in ihr Lager. Kommt hoch und sagt, ey, hier ist der Schuh. Ich habe ihn aber nur in einer 9 da. Ich kann aber mal im anderen Store fragen, ob die noch eine 9,5 haben. Ich so, boah, wow, nice. Ich dachte mir so, okay, ich probiere ihn trotzdem mal an, einfach nur für das Feeling. Auf jeden Fall sagt er dann, by the way, der Schuh ist 50 off.
Was?
Und ich denke mir so, what?
Wirklich?
Und in meinem Kopf rattert es schon so, ne? Ich so, 9 passt nicht, aber scheiß drauf, 50 off so mäßig.
Wie viel 9 habt ihr im Keller?
Ja, genau, so, ne? Und dann habe ich diesen Schuh anprobiert, dann kommt so ein anderer Dude nochmal rein, ne? Auch ein Mitarbeiter, der sah übrigens auch super fresh aus, hatte dann so ein Zip-Up von Comme des Garçons mit Nike an, hatte die ganz schwarzen Air Force Ones an von CDG, ja. Die Socken hochgezogen, so eine super weite, ja, so Dickies-artige Hose, fast schon, also so die typische CDG-Shorts, sag ich mal, ne? Super fresh, guckt mich an und sagt so, are you into sneakers? Und ich sag so, ja, schon, auf jeden Fall. Er so, wie findest du denn den Air Max 95 mit CDG? Ich so, ja, super nice, aber kam vor 2 Jahren oder so, kriegt man ja nicht mehr, ne? Er so, ja, welchen findest du denn so nice? Ich so, ja, schon den, der von schwarz auf weiß, ne? Also mit dem Gradient. Er so, ja, gib mir mal eine Sekunde. Welche Schuhgröße hast du? Ich so, 9,5. Geht der Dude runter, kommt hoch mit einer Box in der Hand und sagt so, ich habe leider nur eine 9 auch hier am Start, aber falls es dich beruhigt, 50 off.
Und ich denke mir nur so,
was zum Teufel passiert hier gerade? Und meine Freundin ganz stolz so neben mir. Nur wegen mir, nur weil ich dir gesagt habe, dass du fragen sollst. So, und dann, ey, um es kurz zu fassen, wow. Weil eigentlich geht's ja um den neuen. Ich habe tatsächlich auf den nächsten Tag gewartet, weil dann quasi mir die 9,5 vom Foamposite nochmal von einem anderen Store bestellt wurde. Damals war ich so irgendwie enthusiastisch über diese Situation, dass ich einfach gar nicht weiter noch gefragt habe. Beziehungsweise ich habe für einen Homie noch gefragt, hab dann aber schnell mir gedacht, na, vielleicht sollte ich das jetzt nicht so asozial ausnutzen, jetzt ja, diese Situation gerade und übertreiben, weil nachher werfen die mir irgendwie vor, dass ich dann vielleicht da irgendwelche anderen Absichten habe oder sonst was. War ja sowieso schon super korrekt von denen, dass die überhaupt so auf mich zugekommen sind.
Feierabend, klar.
Und dementsprechend habe ich es dann sein lassen, habe nur die beiden Paare eingepackt. Am nächsten Tag war übrigens ein anderer da und der hat dann tatsächlich erst gesagt, dass der Foamposite Regulärpreis ist. Sie hätten sich also doch vertan mit dem, weil er ja relativ neu war und ich dachte mir schon so, ja, war irgendwie klar. Um das aber jetzt wirklich kurz zu fassen, der Typ wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Der andere Typ kam dann wieder, der mich am Vortag bedient hatte, oder nicht bedient hatte, aber der mir geholfen hatte, supported hatte, und meinte dann so, wie, nicht 50 off? Doch, ist er. Und dann haben die da voll auf Französisch diskutiert, ne? Und dann war er so. Du
zwischendurch so Baguette gegessen.
Boah. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann gesagt so, weißt du was? Ich rufe jetzt im Backoffice an. Das geht nicht. Ich bestehe darauf. Und dann hat er da 10 Minuten hin und her telefoniert, 3 verschiedene Leute, und hat dann guckt der andere Typ mich an der Kasse an und sagt so, es scheint so, als wäre es heute wirklich dein glücklichster Tag überhaupt. Der ist nicht 50 off, aber du wirst ihn für 50 off bekommen. Und das ist, und dann meinte er sogar, Wahnsinn. Das ist nicht mal das, was sie selber bekämen.
Hat er sozusagen, hat der andere Kollege aus einem Fehler einen Vorteil für dich gebaut?
Ja.
Das heißt also, wenn der Neue kommt, sehe ich dich 2 Wochen später in Paris vom CDG Store campen oder was?
Ja, so Gefühl, ne? Nee, die gute Nachricht ist ja, ich weiß nicht, was daran wahr ist, die erste Collab oder der erste Drop war ja sehr, sehr teuer. Das waren ja 450 Euro Retail. Soweit ich jetzt erfahren habe, von dem, was man halt so im Internet lesen kann, soll der ja tatsächlich deutlich günstiger sein. Ja. Und das liegt daran, weil die Mold quasi für den Schuh ja jetzt nun produziert ist. Dementsprechend können sie den Schuh deutlich günstiger anbieten. Es sollen aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie 300, 350 irgendwie sowas sein.
Was eine ordentliche Stange Geld ist, aber natürlich im Vergleich.
Genau.
Und CDG ist halt einfach hochpreisig.
Das kommt nochmal auch dazu. Ne? Und um nochmal ganz kurz auf den Schuh nochmal einzugehen. Ich finde einfach wieder, es ist ein schwarzer Schuh, hat aber dieses faded grau-weiße, so was schon super nice aussieht. Plus, es ist ja ein Olympics-Pack, wird es ja genannt. Ich glaube, das schließt sich daraus, weil auf dem Heel-Tab hinten ist ja Bronze, Silber und Gold quasi in so einem so Streifenmustermäßig drauf gemacht. Und dementsprechend, also für mich absolut Kopf. Und wie gesagt, auf meinem Insta-Account habe ich ja auch schon mehr oder weniger gesagt, dass es wohl möglich, auch wenn wir gerade ein Halbjahr durch haben, mein Sneaker of the Year wird, definitiv.
Du hast mir den sehr schön geredet, weil die Silhouette hat mir leider noch nie getaugt. Wow. Und das liegt einzig und allein daran, dass die Toebox vorne so kurz ist. Das mag ich nicht. Mhm. Ich habe es geliebt, als Penny darin Basketball gespielt hat bei den Orlando Magic. Und ich habe tatsächlich auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 2014 kam, glaube ich, der All Black raus, ne?
Also 12 war ja Galaxy.
Ja.
War der kurz danach oder war er nicht sogar schon vorher? Ich weiß es aber nicht mehr.
Ich glaube danach. Ich meine 2014 oder so. Und ich habe den gekauft und er steht mir einfach nicht. Oder besser gesagt, wenn ich drauf blicke, gefällt es mir einfach nicht. Weil diese Torbox so kurz ist. Ansonsten, ich verstehe die Historie, ich kann die sehr wertschätzen. Das, was du erzählt hast, abseits auch dieser geilen Paris-Geschichte, fühle ich komplett. Wenn ich den Schuh bei dir am Fuß sehe auf den Fotos, denke ich auch, ey, der sieht wirklich richtig gut aus. Sehr, sehr starker Schuh. Aber diese sehr kurze Torbox, die versaut es mir ein bisschen. Was eigentlich komisch ist, weil beim Penny 2 ist sie auch nicht besonders länger. Aber irgendwie finde ich da die
Shape, die Form sieht so ein bisschen ja,
es funktioniert für mich besser. Ich werde es mir trotzdem durch den Kopf gehen lassen, weil wie gesagt, die Geschichte, die du erzählt hast, war schon sehr inspirierend gerade, wieder Geld ausgeben zu müssen. Aber aktuell ist es für mich ein Drop.
Wow. Eine Sache dazu aber,
bitte.
Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast oder nicht, ob das überhaupt jemand wahrgenommen hat oder nicht, aber genau dieses Problem hatte ich aber auch sehr lange. Und ich bin in so in between in dieser Sache, mit dieser etwas kurzen Toebox. Was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, es macht jetzt nicht so viel her, aber wenn du quasi die Schnürsenkel nicht von der ersten Öse, also ganz vorne ist ja auch so ein Tab quasi.
Ach so, du meinst, wenn du die später einschnürst.
Genau, also die ersten Ösen habe ich frei, also offen gelassen tatsächlich und habe dann quasi den quer, also so wie man es ja beim ersten Mal macht quasi mit den Schnürsenkeln, habe ich in die zweiten, also auf der zweiten Höhe quasi von unten, habe ich die reingesteckt und habe sie dann von dort geschnürt. Das ändert nichts daran, dass die Toebox an sich per se immer noch kurz ist, ja, aber durch dieses Ding, was ja dann quasi so auch sowas wie eine Mesh-Toe quasi sein könnte, was nicht Mesh ist, aber du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Dadurch hatte ich das so ein bisschen hinbekommen. Muss aber ehrlicherweise sagen, also so habe ich den sehr lange getragen. Hab's aber jetzt doch wieder umgeändert, weil ich den OG-Look wieder haben wollte. Also sind die Schnürsenkel wieder ganz normal drin. Beziehungsweise nicht Factory Lace, aber du weißt. Ja, und das wollte ich noch dazu.
Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich beim Jordan 1 den im Knick sozusagen, den drittletzten, warum ich den immer weglasse, weil Michael Jordan ihn auch immer weggelassen hat.
Ja.
Deswegen lese ich den dran vorbei. Er hat das natürlich aus Bequemlichkeitsgründen gemacht, im Sinne von, es ist für ihn einfacher so zu spielen, weil dann er ein bisschen lose ist, bevor es auf die Knöchelhöhe geht. Aber hey, wenn Jordan das gemacht hat, wer bin ich, das anders machen zu wollen? Ne? Also von daher. Kommen wir zum letzten Schuh auf unserer Liste, Platz Nummer 10. Und wir bewegen uns ein wenig weg vom Sneaker und hin zum Timberland Louis Vuitton by Pharrell Williams. Und wir haben ganz viel Monogramm, wir haben ein bisschen Monogramm und wir haben vor allen Dingen einen extrem hochpreisigen Schuh eines eigentlichen Boots, den es ja schon 697 Jahre gibt vor unserer Zeit bei den Dinosauriern und der trotzdem einen unfassbaren Trend vor allen Dingen im letzten Winter gehabt hat. Und ob es daran liegt, dass Pharrell Williams ein Cowboy sein möchte oder nicht, auf jeden Fall hat er diesen Schuh jetzt genommen. Es gibt diese Collab. Tolga, ich finde, du solltest da das letzte Wort haben, deswegen sage ich kurz, was ich davon halte. Ich hätte ihn gerne, aber den mit dem bisschen Monogramm, also Monogramm, wenn du die
Ankle Pad, ne?
Genau, und wenn du die Zunge umklappst, das finde ich cool. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe mir nie einen Timberland gekauft, weil ich nie den Need dafür hatte. Es war auch nie dieses, ich will den jetzt halt stylen oder ich bin irgendeiner vom Wu-Tang-Clan. Ich habe ein, zwei Boots, die ich aber auch tatsächlich in den letzten Jahren trotzdem nie irgendwie anhatte. Warum auch immer. Ich glaube, wenn so viel Schnee liegt, gehe ich einfach nie aus dem Haus. Und wenn ich nicht muss, dann lasse ich es halt sein. Deswegen ganz viel Liebe an Timberland, ganz viel Liebe an Pharrell Williams, ganz viel Liebe an diese echt absurde Collab, bei der man einfach sagt, wir nehmen Timberland-Boot, packen das LV-Logo drauf und das Ding kostet Schweine viel Geld. Totaler Quatsch. Aber trotzdem, das kriegt mich. Ich find's geil. Ich würde ihn kaufen. Vielleicht tue ich's. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ich sage Korb an der Stelle. Tolga, du hast das letzte Wort.
In vieler Hinsicht gebe ich dir recht, aber sehe ich's auch so. Ich finde halt, wenn man auf früher blickt und dann an Dan Dapper beispielsweise denkt, der ja eigentlich genau das damals gemacht hat, wofür er dann aber hart kritisiert und nicht nur kritisiert, sondern auch verurteilt.
Nee, er wurde verklagt.
Verklagt wurde er, genau.
Nicht und verurteilt. Später wurden dann, genau. dann wieder alle Brands und wollten dann doch
genau. was von ihm. Genau. Und von daher, um auf den Punkt zu kommen, und weil ich ja auch noch erwähnt hatte, wie sehr ich in dieser ganzen Ära lebe, sage ich mal, oder was das für mich bedeutet, ist es enorm wichtig, über Timberlands zu sprechen, vor allem über den 6-Inch-Boot. Aber genauso wie du habe ich nie einen 6-Inch-Timberland besessen und ich würde diesen Schuh auch nie tragen. Nicht, weil ich den nicht cool finde, aber es ist ähnlich wieder wie bei so einem Chuck, sage ich mal. Und dabei geht es mir nicht mal um die Shape oder Form. Ich persönlich sehe mich einfach wirklich 0,0 in diesem Schuh. Ich will das eigentlich gar nicht jetzt so, jetzt kann man mich voll darauf festnageln. Nächstes Jahr habe ich diesen Schuh irgendwie am Fuß und dann heißt es auch, was zum
Ey, Geschmäcker ändern sich, so ist genau. es jetzt nicht, ne? Aber ich verstehe, was du meinst.
Und dementsprechend ist es für mich tatsächlich ein Drop, weil, und auch da sage ich dir ehrlich, wenn ich Bock auf das Ding hätte, dann würde ich es OG machen und einen Bootleg mir holen. Und damit ich wirklich dieses, weißt du, wirklich diesen kulturellen Aspekt oder ich sag mal, dieses OG-Ding dafür hatte oder hätte, würde ich es eher so machen. Beziehungsweise es gibt aktuell auch wirklich nur einen einzigen Timberland-Schuh, den ich, oder 6-Inch-Boot, den ich wirklich, wo ich wirklich kurz am Überlegen war, den kann man leider nicht so kaufen, aber Matthias Gollen, ich weiß nicht, ob er dir ein Begriff ist, es ist auch ein Customizer und du hast es aber 100 Pro im Internet gesehen oder auf Instagram, das ist der Boot, der quasi die ganzen Perlen all over den Schuh hatte. Mhm. Den hat Liliari bekommen, den haben ganz viele auch irgendwie bekommen, den gab es in ganz schwarz und auch in diesem ganz typischen Weed, heißt doch Weed, glaube ich, der Colorway, ne?
Ja, dieses bräunliche.
Ja, bräunlich, genau. Genau. Den finde ich wiederum so nice mit den Perlen, dass ich den wieder schon fast nicht mehr als Boot betrachte, sondern als nicen Schuh im Allgemeinen, sage ich mal.
Fashion Statement.
Genau. Den fände ich super, super nice. Aber der LV, ich weiß nicht, ist cool, auch nice für die Kultur und alle, die es tragen können, super nice. Ich per se sehe mich nicht da.
Wir beginnen mit einem Korb, wir enden mit einem Drop. Tolga, vielen lieben Dank, dass du Gast warst und mein Counterpart bei der Episode und der 10. Korb-Drop-Folge. Es war sehr, sehr spannend von dir die Insights zu hören, warum du einen Schuh gut findest oder warum nicht, was dahinter steckt. Das war ein ganz wunderbares Gespräch, deswegen vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen und vorbeigekommen bist.
Vielen, vielen Dank. Ja, ey, bedeutet mir viel. Ich liebe es, über sowas zu sprechen. Ich bin hier und da auch mal abgeschweift.
So gehört sich das in einem Podcast.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend, ey, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass auch die Leute daran gefallen finden, was ich hier mal von mir gegeben habe. Vor allem auch wenn ich nie ein Geheimnis über mein Gesicht oder sonst was gemacht habe, so in letzter Zeit habe ich ja wirklich auf meinem Instagram, ich zeige ja nicht mein Gesicht mehr, jetzt mich selber zu sehen und meine leicht froschige Stimme, das wird auf jeden Fall interessant.
Oh Mann. Okay, bin gespannt, ob die Menschen das genauso sehen. Ich denke, wir werden viel Spaß damit gehabt haben, was du mitgebracht hast. Denn da war viel Gutes bei, viele schöne Statements. Und mindestens dann, wenn du beim nächsten Mal beim CDG-Store in Paris sein wirst, schick mir mal oder FaceTime mich mal an. Weil wenn du echt so die Möglichkeit hast, derartige Schnapper zu machen, ich möchte bitte davon partizipieren. Also von daher, das möchte ich an der Stelle auf Audio festgemacht haben. Das nächste Mal, wenn du in Paris bei CDG-Store bist, FaceTime anruf, bitte.
Ich gebe mir Mühe, aber ich glaube, das war wirklich der größte Glück überhaupt.
You never know. Yes. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der neuen Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und wo auch immer bei allen Streamingdiensten hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Podcast und auch Videocontent folgt und natürlich überall die Release-Info aktiviert, dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Episode mehr. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf TikTok, macht dasselbe bei Tolga, werdet Teil der O-Community, checkt auf jeden Fall die Sneaker-Suchmaschine von den Jungs von Sneakerjägers, auch von Deadstock Sneakerblog und damit habt ihr doch schon wunderviel gemacht. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Review bei Spotify und Apple Podcast. Support ist kein Mord, heißt es, über 900 positive Bewertungen hat. Oh, schon. Und das freut uns sehr. Ein Statement teilen wir natürlich auch an dieser Stelle gerne. Es kommt von Lars. Er schreibt, ich feiere eure Podcasts, ich feiere eure Videos, Fashion OGs durch und durch. Macht bitte weiter so. Vielen lieben Dank. Das bedeutet uns sehr viel. Tut uns einen Gefallen. Supportet unseren Podcast, supportet das Video oder auch die restlichen Videos. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Denn das ist, worum es am Ende des Tages geht. Vielen Dank. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.